Wir sehen ganz klar, dass in leergefegten Arbeitsmärkten dort profitieren die Gruppen, die halt keine gute Anbindung an den Arbeitsmarkt mehr hatten. Also wenn die Zentralbank hier in diesem Fall die US-Notenbank den Zins senkt, dann sehen wir Beschäftigungszuwächse gerade bei diesen Gruppen.
Herzlich willkommen bei eContribute, dem Wirtschaftspodcast. Wir diskutieren die spannendsten Themen aus der Wirtschaftsforschung. Mein Name ist Caroline Jackermeier. Wenn es in den vergangenen Jahren um Geldpolitik und Leitzinsen ging, stand vor allem eins im Fokus: die Inflation.
Im August lag die Inflationsrate in Deutschland weiter bei mehr als 6%. Die Europäische Zentralbank versucht nun schon lange gegenzusteuern.
Die Europäische Zentralbank hat den Leitzins für den Euroraum erneut angehoben um 0,5 Prozentpunkte. Die Euro-Währungshüter wollen damit der anhaltend hohen Teuerungsrate entgegenwirken.
Dabei ist die Preisniveaustabilität nur ein Ziel von Zentralbanken. Ein weiteres ist zum Beispiel die Vollbeschäftigung. Geldpolitik beeinflusst das Beschäftigungsniveau und die Arbeitslosigkeit, allerdings nicht für alle Bevölkerungsgruppen gleichermaßen. Warum das so ist und ob Geldpolitik Ungleichheit befördern kann, darüber spreche ich heute mit Benjamin Born, Ökonom an der Uni Bonn. Hallo Benjamin, schön, dass du heute zu Gast bist.
Hallo Caroline, vielen Dank für die Einladung.
Wir zeichnen kurz vor dem EZB-Zinsentscheid am 30. Oktober auf. Prognosen zufolge wird die EZB den Einlagenzins wahrscheinlich unverändert bei 2% belassen. Die EZB-Präsidentin Christine Lagarde gab schon im September zu verstehen, dass sich die Datenlage deutlich verändern müsste, wenn es noch eine Zinssenkung geben soll. Können wir denn davon ausgehen, dass sich das Zinsniveau nach doch sehr turbulenten Phasen jetzt erstmal stabilisiert? Und was bedeutet das für unsere Wirtschaft?
Ich denke, die Märkte haben dort die richtige Erwartung. Die EZB schaut natürlich sehr genau auf die Preisdynamiken. Und nach dem großen Inflationsanstieg der letzten Jahre hat sich die Preisdynamik doch jetzt sehr beruhigt. Wir sind sehr nah am Inflationsziel von 2%, je nachdem, wie man darauf schaut, vielleicht etwas darüber. Aber die Prognosen sehen eigentlich sehr, sehr gut aus für die nächsten Jahre, sodass im Moment kein Grund für weitere Zinssenkungen gegeben ist.
Damit wir alle vom selben Punkt aus starten, einmal kurz die Basics. Unter Geldpolitik verstehen wir die Maßnahmen, mit denen Zentralbanken, hier in Europa ist das die EZB, in den USA die Fed, die umlaufende Geldmenge steuern. Das Geld muss einerseits so knapp sein, dass der Geldwert nicht leidet, also die Inflation nicht so hoch ist, die Wirtschaft andererseits aber ausreichend Geld zur Verfügung hat. Steuern können Zentralbanken das über die Leitzinsen, die bestimmen, wie günstig Geschäftsbanken an Geld, also an Kredite kommen und zu welchem Zinssatz sie wiederum Geld an ihre Kunden leihen. Außerdem handeln Zentralbanken mit Wertpapieren, kaufen also zum Beispiel Staatsanleihen, um die Wirtschaft zu stimulieren. Wenn die Zentralbank die Zinsen senkt, betreibt sie expansive Geldpolitik. So war das in Europa viele Jahre nach der Finanz- und Wirtschaftskrise. Erhöht sie die Zinsen, ist das restriktive Geldpolitik, so wie nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und der hohen Inflation ab 2022. Welche unterschiedlichen Effekte haben denn diese beiden geldpolitischen Strategien jeweils auf die Wirtschaft und auch auf uns Endverbraucher?
Ja, du hast es ja schon sehr gut beschrieben. Das Hauptinstrument ist eigentlich der Leitzins. Im Moment ist das bei der EZB der Einlagenzins. Und wenn die EZB diesen Einlagenzins senkt, dann stimuliert sie die Wirtschaft, indem sie zum Beispiel die Kreditvergabe der Banken erleichtert. Und das ist gut für die Konsumenten, denn jetzt kann ich zum Beispiel günstiger auch Verbraucherkredite aufnehmen, um zum Beispiel mir ein neues Auto zu kaufen. Gleichzeitig hilft das auch den Unternehmen, in neue Fabriken oder andere Dinge zu investieren.
In der Geldpolitik gibt es vier Ziele, das sogenannte magische Viereck. Das Hauptziel ist zumindest hier in Europa für die EZB, das Preisniveau stabil zu halten. Mittelfristig soll die Inflation bei rund 2% liegen. Es gibt aber auch drei weitere Ziele, das ausgewogene Wirtschaftswachstum, ein außerwirtschaftliches Gleichgewicht, also dass weder zu viel importiert noch exportiert wird, und die Vollbeschäftigung. Wie konkurrieren denn diese Ziele der Geldpolitik miteinander?
Ja, das ist natürlich ein schwieriges Problem, denn man kann sich zum Beispiel vorstellen, wenn ich mit niedrigeren Zinsen die Wirtschaft stimuliere, also es zu mehr Konsum kommt, zu mehr Investitionen, führt das zu mehr Inflation, was wiederum genau dem Ziel der Preisstabilität widerspricht. Das ist dadurch gelöst worden, dass man den Zentralbanken eigentlich nur einen Teil dieser Ziele direkt in die Statuten geschrieben hat. Zum Beispiel bei der EZB steht explizit, Preisstabilität ist, worum ihr euch kümmern müsst. Alles andere ist zweitrangig. Und erst wenn die Preisstabilität gewährleistet ist, dann darf ich mich auch um Vollbeschäftigung, um gleichmäßiges Wachstum kümmern. Das ist etwas anders bei der US-Notenbank, bei der Fed. Die hat zwei Mandate, das sogenannte duale Mandat. Dort steht gleichberechtigt die Preisstabilität und die Vollbeschäftigung drin, was natürlich die Abwägung schwieriger macht.
Wir schauen uns heute ja vor allem das geldpolitische Ziel der Vollbeschäftigung genauer an. Das hast du auch in deiner Forschung näher beleuchtet. Wie genau beeinflusst Geldpolitik denn das Beschäftigungsniveau bzw. Arbeitslosigkeit?
Ja, wir haben ja gerade schon über Teile dieses Kanals, über den Transmissionskanal geredet. Und wir können das Ganze ein Stück weiter denken. Wir haben gesagt, eine Zinssenkung fördert den Konsum der privaten Haushalte, fördert auch die Investitionen der Unternehmen und natürlich stimuliert es dadurch die Wirtschaft. Wenn jetzt mehr Güter nachgefragt worden, zum Beispiel durch die Konsumenten, dann müssen die Firmen mehr produzieren, brauchen mehr Arbeitskräfte und dadurch steigt die Nachfrage nach Arbeitskräften und damit die Beschäftigung.
Du hast dir in einer Studie angeschaut, wie sich Geldpolitik auf lokaler Ebene in Ballungsräumen in den USA zwischen 1999 und 2019 auf den Arbeitsmarkt ausgewirkt hat. Bisherige Studien basieren oft auf nationalen Daten. Was ist daran problematisch, beziehungsweise was ermöglicht euer Ansatz, wenn ihr auf diese lokale Ebene reinzoomt?
Dafür muss ich ganz kurz ausholen. Wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass die Geldpolitik nicht alle Arbeitnehmer gleichmäßig erreicht. Und das möchten wir uns jetzt einmal genauer anschauen. Und was wir uns vor allen Dingen anschauen möchten, ist, ob bestimmte Charakteristika von Arbeitsmärkten dafür wichtig sind, wie die Geldpolitik auf die Beschäftigung wirkt. Jetzt ist das Problem, wenn ich mir den nationalen Arbeitsmarkt anschaue, dann habe ich dort keine Variation außer der über die Zeit. Ich kann mir dann vielleicht eine Rezession im Vergleich zu einem Boom anschauen. Wenn ich aber lokale Arbeitsmärkte betrachte, dann habe ich zum Beispiel in unserer Studie 900 Beobachtungen zu einem bestimmten Zeitpunkt und dort ist sehr viel Variation. Manche Arbeitsmärkte sind vielleicht gerade gekennzeichnet durch hohe Arbeitslosigkeit, andere lokale Arbeitsmärkte boomen. Und darüber können wir uns dann der Sache nähern.
Und wie unterschiedlich sind die Effekte für verschiedene Bevölkerungsgruppen, beziehungsweise warum trifft eine Zinsänderung eben nicht alle Gruppen gleich stark?
Man kann sich das zum Beispiel so vorstellen, dass die Unternehmen, wenn sie jetzt mehr Nachfrage sehen und mehr produzieren möchten, erstmal die gut qualifizierten Arbeitnehmer einstellen. Das heißt, zunächst profitieren davon bestimmte Ausbildungsklassen, vielleicht die Absolventen von Universitätsstudiengängen. Aber auf der anderen Seite bleiben vielleicht dann Arbeitslose zurück, die schlecht ausgebildet sind, sehr vielleicht sehr weit vom Arbeitsmarkt gerade entfernt sind, schon seit sehr vielen Jahren nicht mehr gearbeitet haben. Deshalb haben wir uns gedacht, es müsste doch einen Effekt haben, wie eng der Arbeitsmarkt gerade ist, also wie leergefegt der Arbeitsmarkt schon ist. Denn die Überlegung war, naja, wenn nicht mehr viele gut Qualifizierte einzustellen sind, dann müssen die Unternehmen breiter schauen und stellen dann vielleicht auch Menschen ein, die in letzter Zeit nicht mehr berücksichtigt wurden.
Du hast gerade den Begriff des engen Arbeitsmarkts in den Raum geworfen. Das Pendant dazu ist der lockere Arbeitsmarkt. Kannst du uns da nochmal abholen? Also was genau verstehen Ökonomen darunter?
Eine Definition ist zum Beispiel, dass man sich das Verhältnis der offenen Stellen, also der Angebote, anschaut im Verhältnis zur Zahl der Arbeitslosen. Also je mehr offene Stellen es relativ zur Zahl der Arbeitslosen in einem Arbeitsmarkt gibt, desto enger ist der Arbeitsmarkt, desto schwieriger ist es für Unternehmen, diese offenen Stellen zu füllen. In unserer Studie, da wir auf lokale Arbeitsmärkte schauen, haben wir leider nicht für alle diese Märkte dieses Maß verfügbar und wir schauen uns ein etwas breiteres Maß an. Wir schauen uns nämlich an, wie viele Beschäftigte gibt es eigentlich in diesem lokalen, also zum Beispiel in einem Ballungsraum, in diesem Arbeitsmarkt, relativ zur Erwerbsbevölkerung in diesem Arbeitsmarkt. Das muss ich vielleicht auch erklären. Erwerbsbevölkerung sind einfach die Teile der Bevölkerung, die prinzipiell dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Also zum Beispiel meine Kinder, die noch sehr klein sind, würden nicht dort hineingerechnet und auch nicht die Rentner. Aber alle die, die zwischen dem Schulabschluss und der Rente stehen, die gehen dort in diese Erwerbsbevölkerung ein.
Das heißt, der Ausgangspunkt war eben zu schauen, wo sind denn die Arbeitsmärkte eng, also angespannt, und wie wirkt sich dann dort wiederum eine Zinsänderung aus?
Genau. Was wir uns jetzt anschauen ist, wir haben lokale Arbeitsmarktstatistiken, die auch aufgeschlüsselt sind nach ethnischer Zugehörigkeit, nach Geschlecht, nach Ausbildungsstand. Also zum Beispiel sind es Personen, die aus der Highschool vor dem Abschluss gegangen sind, sind es College-Absolventen und so weiter. Und wir können uns entlang dieser Dimension jetzt anschauen, wie wirkt sich eine Senkung der Zinsen, also eine expansive Geldpolitik, aus auf den Beschäftigungsgrad dieser Gruppen. Hierbei muss man noch eine Komplikation einbauen. Wir schauen uns jetzt gerade an, ob es Unterschiede zwischen engen Arbeitsmärkten und lockeren Arbeitsmärkten gibt. Und das ist der Kern unserer Analyse.
Da können wir auch gleich nochmal dazu kommen, wenn wir schauen, wie man eure Ergebnisse verallgemeinern und interpretieren kann. Aber zunächst mal, was konntet ihr denn in der Praxis beobachten? Also gab es tatsächlich, wie vermutet, unterschiedliche Effekte für verschiedene Gruppen, nachdem die Zentralbank die Zinsen gesenkt hat?
Wir sehen ganz klar, dass in engen Arbeitsmärkten, also wie ich es vorhin gesagt habe, leergefegten Arbeitsmärkten, dort profitieren die Gruppen, die halt keine gute Anbindung an den Arbeitsmarkt mehr hatten. Also wenn die Zentralbank, hier in diesem Fall die US-Notenbank, den Zins senkt, dann sehen wir Beschäftigungszuwächse gerade bei diesen Gruppen. Also seien es Schwarze, seien es Geringqualifizierte, seien es Frauen. Bei der Kontrollgruppe, was zum Beispiel dann Universitätsabsolventen ist, dort sehen wir keine Unterschiede, ob der Arbeitsmarkt jetzt eng oder locker ist, sondern das ist wirklich ein spezifischer Effekt für diese eher abgehängten Gruppen.
Kann man generell daraus schlussfolgern, dass sich Geldpolitik vor allem auf weniger privilegierte Gruppen auswirkt und privilegierte Gruppen, also tendenziell männlich, weiß und AkademikerInnen, kaum einen Beschäftigungseffekt verspüren?
Das ist dann immer das Problem, wenn man zu weit hineinzoomt in so einen lokalen Arbeitsmarkt und alle möglichen anderen Aspekte dieser Märkte herausrechnet. Wir können jetzt eigentlich nur noch eine Aussage über diesen Differentialeffekt zwischen engen und lockeren Arbeitsmärkten machen. Aber da sehen wir ganz klar, dass in einer Wirtschaft, die vielleicht etwas heißer läuft, in der der Arbeitsmarkt weitestgehend geräumt ist, dort profitieren dann diese Gruppen. Es ist also dann eine inklusive Wirkung der Geldpolitik.
Der Effekt für die betroffenen Gruppen hält lange an und ist auch 4 Jahre nach einer Zinssenkung noch messbar. Heißt das, es geht hier um langfristige, unbefristete Stellen oder sind das eher auch prekäre Beschäftigungsverhältnisse mit hoher Fluktuation, wo Leute dann auch schnell wieder gekündigt werden? Weil das wäre ja schon entscheidend dafür, um sagen zu können, dass Geldpolitik auch einen langfristigen Effekt auf die Erwerbsbetätigung sozial abgehängter Bevölkerungsgruppen hat.
Leider sind unsere Daten nicht so gut, um das dann verfolgen zu können. Die Erfahrung zeigt, diese Gruppen sind auch in größerer Gefahr, wieder in der nächsten Schwächeperiode dann entlassen zu werden. Gerade der US-Arbeitsmarkt ist sehr flexibel, hire and fire. Auf der anderen Seite kann man sich ja auch denken, es ist erstmal gut, diese Menschen in Arbeit zu bringen. Das kann ja auch etwas mit den Menschen machen. Sie können vielleicht ihr Leben wieder auf solidere Füße stellen und dann auch in den vielleicht reguläreren Arbeitsmarkt hineinkommen. Aber grundsätzlich können wir mit unserer Analyse darüber nichts aussagen. Wir sehen halt nur, diese Effekte sind recht persistent, recht langfristig, ja.
Jetzt gibt es ja Stadtteile oder Regionen, in denen generell eher bildungsferne, einkommensschwächere Menschen wohnen und umgekehrt. Wie beeinflusst das denn die Ergebnisse? Also kann es nicht auch sein, dass es nicht unterschiedliche Effekte auf die Bevölkerungsgruppen sind, sondern sich einfach unterschiedliche Effekte von Geldpolitik in verschiedenen Regionen zeigen?
Das war natürlich auch eine große Sorge, die wir hatten, denn es ist ja nicht so, dass zufällig ein Arbeitsmarkt gerade schwach ist, sondern ein anderer gut. Wir können über zum Beispiel den mittleren Westen der USA nachdenken, wo es ja strukturelle Probleme zum Beispiel durch das Verschwinden der Stahlindustrie gab. Und dann vergleichen wir dies mit vielleicht dem Silicon Valley. Das ist natürlich etwas, was wir herausrechnen müssen. Und gerade der Ansatz über die lokalen Arbeitsmärkte und diese sogenannte Panel-Dimension, dass wir viele Arbeitsmärkte über die Zeit verfolgen können, erlaubt es uns, all diese persistenten Faktoren zum Beispiel herauszurechnen, sodass am Ende der Effekt, den wir bekommen, dann unabhängig von der strukturellen Beschaffenheit der Wirtschaft, aber auch lokale Nachfragefluktuation oder Angebotsfluktuation ist.
Also auch so eine Situation, wenn man das jetzt zum Beispiel auf Deutschland bezieht, wo die Automobilindustrie schwächelt und tausende Stellen abgebaut werden, wird dann rausgerechnet beziehungsweise durch die Vielzahl von diesen verschiedenen lokalen Beobachtungen sichergestellt, dass das wirklich ein direkter Effekt der Geldpolitik und kein Ergebnis der derzeitigen Wirtschaftslage in einer bestimmten Branche ist.
Ganz genau. Dadurch können wir das alles herausrechnen. Was aber auf der anderen Seite auch wieder das Problem dann ist, du hattest ja vorhin nach den Gesamteffekten gefragt, das ist dann halt schwierig zu sagen.
Ihr beschreibt in eurer Studie auch das Endogenitätsproblem oder einfacher formuliert die Henne-Ei-Frage. Geldpolitik reagiert ja immer auf eine Wirtschaftslage. Also Zinsen werden erhöht oder gesenkt, um die Wirtschaft zu stimulieren oder die Inflation zu steuern. Und es ist schwer zu sagen, ob jetzt die Zinsen Beschäftigung treiben oder umgekehrt. Lässt sich das denn auf Basis eurer Studie eindeutig sagen?
Das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Hier hilft uns einerseits auch die lokale Betrachtung, denn du kannst dir vorstellen, wenn wir uns den nationalen Arbeitsmarkt anschauen, dann reagiert die Zentralbank natürlich sehr stark auf diesen nationalen Arbeitsmarkt. Wenn aber jetzt nur in einer Stadt plötzlich die Arbeitslosigkeit steigt, dann ist es unwahrscheinlicher, dass die Geldpolitik darauf direkt reagiert. Also das ist schon mal eine Hilfe unseres Ansatzes. Und dann schauen wir uns nicht einfach nur Zinsänderungen der Zentralbank an, sondern wir schauen uns Überraschungen, also den Teil der Zinsänderung, der tatsächlich überraschend ist, an. Und wie wir dort vorgehen, ist, wir schauen uns an, was sind denn die Erwartungen vor der Zinsentscheidung? Also so wie du es vorhin angesprochen hast, gerade erwarten die Märkte für die EZB keine Zinsänderung, da gegeben die Konjunktursituation, die Inflationssituation eigentlich nichts dafür spricht. Wenn jetzt aber plötzlich Madame Lagarde morgens aufwachen würde und entscheidet, ich senke die Zinsen jetzt, dann wäre das eine überraschende Zinsänderung. Die Ökonomen würden von exogen sprechen, die dann nicht bedingt ist durch fundamentale Konjunkturindikatoren. Und so machen wir das auch für die USA. Wir schauen uns also nur den überraschenden Teil an, sogenannte Schocks. Und dadurch können wir dieses Henne-Ei-Problem lösen.
Okay, und das heißt dann, dadurch lässt sich tatsächlich die Aussage treffen, es ist so, dass die Zinsen Beschäftigung treiben und nicht umgekehrt.
Genau, ja.
Die Studie basiert auf Daten aus den USA und untersucht die Geldpolitik der Fed. Nun ist die Ungleichheit in den USA ja aber auch generell schon viel höher als in Europa oder Deutschland und die Gesellschaft nochmal gespaltener, polarisierter, die politische Strukturen ganz andere. Würdest du für Europa oder Deutschland trotzdem ähnliche Ergebnisse erwarten?
Ich würde denken, dass die Ergebnisse in der Quantität anders sein werden, aber grundsätzlich in eine ähnliche Richtung gehen. Warum würde ich andere Zahlen eventuell erwarten? Nun, der Arbeitsmarkt in Europa und gerade auch in Deutschland ist doch sehr anders in seiner Struktur als in den USA. Ich habe vorhin schon erwähnt, der US-Arbeitsmarkt ist sehr viel flexibler. Dort kommt es sehr viel schneller zu Entlassungen, aber es werden auch einfacher Arbeitslose wieder eingestellt, wohingegen der deutsche Arbeitsmarkt zum Beispiel doch sehr viel rigider in dieser Hinsicht ist. Und deshalb können wir auch grundsätzlich nichts dazu sagen, weil wir uns nur die US-Daten angeguckt haben. Mein Gefühl wäre aber, es würde in eine ähnliche Richtung gehen. Wir würden aber wahrscheinlich schwächere Effekte sehen.
Stichwort Zahlen, die haben wir noch gar nicht genau beziffert. Von welcher Größenordnung sprechen wir denn bei den Arbeitsmarkteffekten?
Diese Größenordnung sind auch wiederum sehr schwer zu interpretieren, da wir in dieser lokalen Analyse das Ganze betrachten. Wir können aber in etwa davon sprechen, dass wenn wir eine Zinssenkung von etwa 50 Basispunkten betrachten, das ist schon eine recht große, im Moment sprechen wir ja bei der EZB eher von 25 Basispunktschritten, also ein Viertel Prozentpunkt, dann steigt das Beschäftigungswachstum etwa um 10%. Also das ist jetzt immer noch schwer zu interpretieren, aber es ist schon eine Größenordnung, die nicht verschwindend gering ist.
Jetzt hatten wir in Deutschland ja eine sehr lange Phase expansiver Geldpolitik. 2022 wurden die Zinsen als Reaktion auf die steigende Inflation nach dem russischen Angriffskrieg und der Energiekrise erstmals seit 11 Jahren erhöht. Und auch wenn sich das Niveau jetzt aktuell wieder bei rund 2% eingefunden hat, ist das ja noch deutlich höher als dieses jahrelange Nullniveau. Schadet das dann vor allem weniger privilegierten Gruppen und befördert somit auch gesellschaftliche Ungleichheit?
Auch hier muss ich als Ökonom wieder sagen, es kommt darauf an und es gibt verschiedene Effekte. Wir haben ja jetzt über Arbeitsmarkteffekte gesprochen und hier haben wir gefunden, dass expansive Geldpolitik und vielleicht auch die Tatsache, dass die Geldpolitik die Wirtschaft etwas heiß laufen lässt, eher den abgehängten Gruppen hilft. Aber über andere Kanäle kann auch eine expansive Geldpolitik eher den wohlhabenden Menschen in der Bevölkerung helfen. Wir brauchen uns ja nur über Aktienmärkte zum Beispiel Gedanken machen, denn niedrigere Zinsen führen eigentlich dazu, dass Vermögenswerte steigen. Also wir können über Häuserpreise reden, wir haben das ja auch gesehen in dieser Phase, die Aktienmärkte boomen, da es nicht mehr attraktiv ist, in festverzinsliche Wertpapiere anzulegen, sondern ich investiere in den Aktienmarkt oder ich nehme einen Kredit auf, um ein Haus zu kaufen. Und von diesen Vermögenspreisanstiegen profitieren halt eher die wohlhabenden Bevölkerungsschichten, die auch auf dem Aktienmarkt investiert sind, die Häuser besitzen. Das heißt, hier kann eine expansive Geldpolitik über den Arbeitsmarkt die Ungleichheit verringern, über den Finanzmarkt die Ungleichheit erhöhen. Und deshalb ist es immer sehr schwer zu sagen, welcher dieser Kanäle dann jetzt dominieren würde.
Also da müsste man unterscheiden zwischen Einkommensungleichheit und Vermögensungleichheit. Und es wäre jetzt ein Trugschluss zu sagen, durch restriktive Geldpolitik, wenn Zinsen erhöht werden, leiden vor allem die weniger privilegierten Gruppen.
Also das könnten wir auf Basis unserer Studie gar nicht beantworten. Und als Ökonom würde ich auch sagen, das ist zu vereinfacht gesprochen. Vielleicht noch ein Aspekt, den wir auch jetzt gesehen haben, als die Inflation sehr schnell anstieg. Auch das kann ja Verteilungswirkungen haben und wir haben gesehen, unter hoher Inflation leiden gerade auch die geringeren Einkommensklassen, weil sie einen größeren Anteil ihres Warenkorbs einfach für Nahrungsmittel, für Energie ausgeben müssen und wir sehen deshalb, auch da gibt es wieder Verteilungswirkungen. Deshalb wäre es zu einfach gesprochen zu sagen, lass die Wirtschaft einfach mal heiß laufen, das ist gut für die ärmeren Bevölkerungsschichten.
Geldpolitik ist ja immer der Trade-off. Bei steigender Arbeitslosigkeit sinkt die Inflation und umgekehrt. Welches Maß ist denn da das Richtige? Beziehungsweise sollte Europa zum Beispiel mehr Gewicht auf eine hohe Beschäftigung legen, wie es in den USA mit dem Doppelmandat von Preisstabilität und Vollbeschäftigung der Fall ist? Also Jerome Powell, der Chef der Fed, hat erst kürzlich wieder vor der prekären Arbeitsmarktlage der kommenden Monate gewarnt. Sollte Europa, sollte die EZB das Ziel der Vollbeschäftigung für die Geldpolitik höher hängen, als es derzeit ist?
Ich persönlich sehe es eher kritisch, da wir ja auch bei der Fed sehen, wie sehr dann politische Überlegungen auch in die Geldpolitik hineinwirken, wie schwer es auch ist, diese Abwägung zu kommunizieren. Also wenn man sich die Interviews von Jerome Powell anhört, dann eiert er teilweise auch sehr stark herum. Und deshalb bin ich ein Freund davon, der Zentralbank ein klares Mandat für die Preisstabilität zu geben und zu sagen, kümmert euch um Inflation, das ist euer Ziel. Da kann man dann auch sagen, dafür seid ihr unabhängig, ihr müsst euch nicht den Wählern stellen. Und alles andere geben wir dann der Wirtschaftspolitik. Denn wir haben ja nicht nur die Zentralbank als Akteur, wir haben auch den Staat. Der Staat könnte auch über Arbeitsmarktpolitik, über Steuerpolitik zur Vollbeschäftigung hinwirken zumindest. Also da bin ich eher vielleicht etwas konservativ und sage, okay, gebt der Zentralbank das eine Ziel, das sie mit ihrer Zinspolitik erreichen soll und alles andere können wir dann durch andere Instrumente lösen.
Welche Implikationen hat eure Studie dann vielleicht auch als Appell in Richtung Wirtschaftspolitik? Müsste es da vielleicht dann gerade in lockeren Arbeitsmärkten mehr unterstützende Maßnahmen für bestimmte Gruppen geben oder was lässt sich als Fazit aus eurer Studie ziehen?
Also alles, was ich jetzt sage, ist natürlich außerhalb dessen, was wir betrachtet haben. Aber ich würde auch denken über Qualifizierungsmaßnahmen zum Beispiel, über Arbeitsmarktprogramme, die diese eher abgehängten Bevölkerungsgruppen wieder in Arbeit bringen. Würden wir diese Abhängigkeit davon, dass es der Arbeitsmarkt sehr eng werden muss, damit sie überhaupt davon profitieren können, würden wir lösen. Und ich würde auch nicht sagen, dass wir gar nichts zur Geldpolitik hier beitragen können, sondern es ist einfach ein weiteres Schnipsel der Erkenntnis, wie wirkt die Geldpolitik. Und natürlich sollten Zentralbanken das im Hinterkopf behalten und in der Gesamtbetrachtung überlegen, okay, wir haben über diesen Kanal jetzt Wirkung gerade auf bestimmte Bevölkerungsschichten. Das möchte ich denen gar nicht wegnehmen. Ich wollte halt nur davor warnen, dass man zu sehr mit diesem einen Instrument dann halt Mikromanagement betreiben sollte. Und da stimme ich dir dann zu. Da gibt es dann andere Instrumente, zum Beispiel in der Arbeitsmarktpolitik, um diesen Menschen auch zu helfen.
Dann bin ich sehr gespannt, welches Resümee wir vielleicht in einigen Monaten und Jahren ziehen können nach dieser vielleicht länger anhaltenden neuen Phase der Zinsstabilität. Vielen Dank für den Einblick in deine Forschung und unser Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Das war der Wirtschaftspodcast des Exzellenzclusters eContribute der Universitäten Bonn und Köln, gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Im Cluster forschen die Mitglieder aus Politik, Rechts- und Wirtschaftswissenschaften sowie Psychologie und Soziologie. Sie wollen Märkte besser verstehen, um soziale, technologische und wirtschaftliche Herausforderungen der heutigen Zeit zu meistern. Danke fürs Zuhören.